Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Eine nicht repräsentative Umfrage hat das Resultat zutage gebracht. 71% der Bündner Bevölkerung hat über die Mühe mit dem Tourismus. Der Tourismus werde über die als störend empfunden. Vor dem Hintergrund wird auch immer das Wort Nachhaltigkeit ins Spiel gebracht. Ein Modetrend? Fragezeichen oder eher nicht? Ausrufezeichen? Dazu im Interview die Expertin für Nachhaltigkeit bei Graubünden Ferien. Und dann auch in unserer Sendung der Welt-MS-Tag Multiple Sklerose. Die neurologische Erkrankung ist unheilbar. MS, die auch der Name hat, die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Die MS-Gruppe Graubünden hilft, auf die komplexe Krankheit aufmerksam zu machen. Und nach dem 17:30 unsere Abstimmungsserie zu den eidgenössischen Vorlagen, heute mit einem Gegner von der Prämienentlastungsinitiative. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, am 30. Mai. In der Redaktion heute Martin De Blazes. Einen guten Abend. Scharen von Feriengästen und Tagesausflügler sind je nach Jahreszeit eine Belastung für die Natur und auch für die Bevölkerung. Berge, Skipisten, Wanderwege und Seen bieten praktisch in jeder Jahreszeit passende Freizeitangebote. Kehrseite der Medaille, Natur, die ist nicht unerschöpflich. Vor dem Hintergrund wird amix auch das Wort Nachhaltigkeit als Allheilmittel gebraucht. So auch gestern an der Generalversammlung von Graubünden Ferien in Chur. Für RSO bin ich an dieser Versammlung dabei und habe die Gelegenheit genutzt, um ein Gespräch zum Thema aufzuzeichnen mit der Martina Hullenstein. Sie ist Leiterin Nachhaltigkeit bei Graubünden Ferien.
Frau Hohlenstein, Nachhaltigkeit ist auch ein Modewort geworden. Jetzt ist auch Graubünden Ferien auf das Ross aufgestiegen. Frau Hohlenstein, weil es eben in Mode gekommen ist?
Ja, Mode ist vielleicht das falsche Wort. Mode ist auch recht vergänglich, wenn man schaut, was man letztes Jahr angehört und das Jahr. Aber es ist, glaube ich, mehr das Bewusstsein, das viel stärker geworden ist. Und es ist einfach auch eine Notwendigkeit geworden, dass man sich mit der Thematik von der Nachhaltigkeit befasst und auch Haltung zeigt und sich dafür einsetzt und engagiert.
Ich habe vor kurzem können lesen, Zitat, Nachhaltigkeit ist wie ein schrill schreiendes Baby im Restaurant, wo aber trotzdem alle süß finden.
Ich bin überzeugt, dass nicht immer der Weg nur sich einfach zeigt, aber dass es sich vor allem am Schluss auszahlt, eben auch wie bei einem kleinen Kind, wo man sich darum kümmert, aber wenn es nachher einen guten jungen Mensch daraus gibt, der motiviert und engagiert ist, dann ist das eine wahre Freude und ich bin sicher, dass sich auch Investitionen in Nachhaltigkeit auszahlen.
Die Leute wollen natürlich einen Job haben im Kanton, wo es Leben tönt. Jetzt die Kehrseite der Medaille ist, dass die Natur, die ist nicht unerschöpflich. Steht das nicht ein bisschen jetzt quer in der Landschaft Nachhaltigkeit? Wir schreiben ja, oder beziehungsweise die Branche schreibt ja jedes Jahr praktisch neue Rekorde.
Es ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld. Wie geht man mit dem um? Also es ist vielleicht mehr auch ein Steuern, wo man sich Gedanken darüber machen muss. Oder? Statt alle Leute zur gleichen Zeit am gleichen Ort probieren, die Zeiten auszudehnen, auch auf verschiedene Orte, dass man wie nicht an Belastungsgrenzen herkommt. Oder? Das ist sicher schon ein Thema, das je nach Gegebenheiten zum Tragen kommt. Und natürlich auch die Frage, ja, wie können wir oder wie reisen wir in Zukunft? Vielleicht statt immer mehr reisen und immer noch weiter, dass man auch wieder ein bisschen das Bewusstsein kriegt dafür, dass es mehr Sinn macht, länger an einem Ort zu bleiben und tiefer einzutauchen, dass man aus dem auch mehr kann mitnehmen vielleicht, wenn man nur ganz oberflächlich von einer Destination zur nächsten hüpft und nochmal etwas und das noch abhöckeln. Ich glaube, da verändert sich auch das Bewusstsein der Gäste und das kommt dem sicher auch wieder zu gut.
Immer wieder in den Schlagzeilen und auch ein Thema ist seit ein paar Jahren der sogenannte Overtourismus. Der steht auch schräg in der Landschaft, was Nachhaltigkeit anbelangt.
Das ist sicher eine negative Ausprägung vom Tourismus. Also Overtourismus heisst, dass man eben von viel Gästen zu viel Gästen gewechselt hat. Ist auch ein bisschen eine individuelle Wahrnehmung natürlich. Jeder sieht das nicht gleich, aber dort, wo es auftritt, ist das eine sehr unangenehme Sache. Ich möchte aber an dieser Stelle auch sagen, das ist nicht ein Phänomen, das man in Graubünden an mehreren Orten und regelmässig hat, sondern es ist wirklich einfach mal eine punktuelle Massierung gewesen. Aber im Großen und Ganzen sind wir von dem verschont und das hoffentlich bleibt auch dank eben Steuerung, Lenkung so, weil da hat schlussendlich weder der Gast ein positives Erlebnis, noch führt es vor Ort zu zufriedenen Einheimischen. Oder auch eben die Natur, die unter Umständen kann dann darunter leiden kann.
Stichwort zufriedene einheimische Bevölkerung. Gerade wenn wir jetzt im Winter sind, mit den extremen Staus auf der Prättigauer Straße, auf der Nationalstraße oder auf der A13, wo die Bevölkerung Nerven tut, weil Gäste durch Dörfer fahren, der sogenannte Ausweichverkehr, das ist auch ein Bereich, wo in die Nachhaltigkeit hineingeht?
Also wir stellen natürlich fest, dass es im Bereich Nachhaltigkeit in der letzten Zeit schon so ein bisschen eine Verlagerung auch gegeben hat von sehr starkem Fokus auf Umwelt, wo nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, hin zu eben auch mehr sich fragen, was haben denn die Menschen vor Ort für Bedürfnisse oder vielleicht auch für Sorgen oder für Ängste, Probleme. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Bewusstsein auch da ist, auch von uns Touristiker und Touristikerinnen, dass man dort her schaut und dass man gemeinsam mit diesen Akteuren auch versucht, Lösungen zu finden.
Werden im Kanton Graubünden auch strengere, verschärfte Massnahmen diskutiert, auch mit den verschiedenen Destinationen, wie es zum Beispiel schon jetzt im Südtirol gibt, das heisst ein Bettenstopp, es gibt nicht mehr neue Betten in den Hotels, hohe Parkgebühren oder mit dem Auto anreisen, nur noch in definierten Zeitfenstern?
Also es sind natürlich dann je nachdem sehr lokale Ansätze, wo ich auch jetzt nicht im Detail im Bilde bin. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass man irgendwo einen Bettenstopp zum Beispiel andenkt. Aber was wir natürlich schon haben, sind durchaus auch strenge Vorschriften. Wo darf man denn überhaupt was bauen und realisieren? Da sind wir vielleicht in der Schweiz auch schon stärker eingegangen, weder vielleicht in anderen Ländern. Aber bin ich zu wenig Spezialistin, ganz ehrlich, um jetzt da ins Detail eine Auskunft zu geben.
Wir könnten ja auch das St. Florians-Prinzip ein bisschen mit einspielen. Massnahmen, die zu mehr Nachhaltigkeit führen, ja, sehr gerne, aber bitte nicht vor meiner Haustür.
Das merkt man natürlich immer wieder, also in verschiedensten Diskussionen, wobei jetzt nicht unbedingt auf das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen, aber ja, das gibt es natürlich auch, dass man merkt, dass irgendwo ein Zielkonflikt besteht und dass man dann lieber hätte, wenn das an einem anderen Ort passiert, wieder gerade vor sich. Das ist, glaube ich, sehr menschlich.
Sagt Martina Hollenstein, sie ist seit bald einem Jahr die Leiterin für den Bereich Nachhaltigkeit bei Graubünden Ferien. Heute, am 30. Mai, ist der Welt-MS-Tag. MS, die unheilbare Krankheit Multiple Sklerose. Der Tag hat die internationale MS-Vereinigung 2009 ins Leben gerufen, um die Leute über Krankheit und ihre Auswirkungen zu informieren. Heute in der ganzen Schweiz hat sich die Bevölkerung an Stand zu dieser neurologische Krankheit können informieren lassen. Mitgemacht hat auch die MS-Gruppe Graubünden mit einem Stand in Chur. Der Luciano Ceri war dort.
Die MS-Gruppe Graubünden hat in Chur an der Poststrasse gerade neben Café Calori ihren Stand aufgebaut. Dort haben sie mit ein paar Töckchen einen kleinen Parkour gemacht und ein Rollstuhl ist bereit gestanden, so dass die Leute den Rollstuhl auch einmal 1:1 ausprobieren konnten. Neben dem hat MS Graubünden auch ein paar Gewichtsmanschetten parat gemacht. Mit denen wollten sie das schwere Gefühl simulieren, das viele Betroffene haben. Das Ziel von dem Ganzen ist, um den Leuten zu zeigen, was MS genau ist. Das ist vor allem der Martina Tomaschett wichtig. Sie ist Kontaktperson bei MS Graubünden.
Es sollte nicht nur einmal im Jahr sein, es sollte jeden Tag so sein. Weil viele einfach gar nicht wissen, was MS ist. Also es ist nicht Muskelschwund, wie viele herkommen und sagen, ich weiss es, Muskelschwund. Nein, das ist eine Nervenkrankheit, wo Entzündungen auf den Nervensträngen gehen. Und darum ist es wichtig, die Leute zu sensibilisieren und zu sagen, wir sind ein Teil der Gesellschaft, wir gehören dazu, genau so, wie wir sind.
Eine einheitliche Simulation von Krankheit Multipler Sklerose ist aber nicht möglich. MS wird als die Krankheit mit den 1000 Gesichtern bezeichnet. Weil der Anfang, die Symptome, der Verlauf und auch das Ende dieser Krankheit bei allen anders ist. Wie sich eine betroffene Person im Alltag fühlen kann, hat die MS Graubünden gleich probiert zu zeigen. Zum Beispiel zeigen sie,
wie ist es im Rollstuhl zu sitzen, weil viele sind noch nie im Rollstuhl gesessen. Und vor allem, wie bringt man den zur Fortbewegung? Wie kann man mit dem fahren? Wie kann man mit dem bremsen? Weil viele stellen sich vor, es ist wie bei einem Auto. Das ist komplett anders, weil man macht alles mit den Händen.
Die Leute haben am Stand von MS Graubünden aber nicht nur Sachen ausprobiert, sondern auch mit Betroffenen können reden. Einer von denen ist der Karl Döni. Er muss im Alltag mit MS leben. Und er sagt klipp und klar:
Der Alltag, das ist eigentlich, ja, wie soll ich jetzt sagen, ehrlich, scheiße. Also vor allem Fatigue, die extreme Erschöpftheit, das schränkt schon ein. Also zwischen deinen Ruhepausen ist sehr, sehr wichtig.
Multiple Sklerose ist eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Früher hat es auch nur wenig Medikamente gegeben, die MS-Patienten den Alltag als Klient vereinfachen können. Das ist jetzt zum Glück anders. Es gibt verschiedene Therapien, die den Verlauf oder die Symptome behandeln. Es gibt auch Medikamente, die die Leute nehmen können. Von denen hat Karl Döni eine gute Meinung.
Ich denke, die sind sehr gut. Also vor allem für die Leute, die darauf ansprechen. Und je früher man die Medien nimmt, bin ich jetzt, das ist aber meine persönliche Meinung, kannst du sehr viel erreichen und Krankheit sehr stark verlangsamen. Und das ist Lebensqualität.
Der Karl Döni nimmt selber kein Medikament mehr. Er leidet an einer Form von MS, wo es kein Medikament mehr gibt, das die Krankheit verlangsamt. Für ihn ist das aber nicht schlimm.
Ich bin auch zufrieden, so wie es ist. Also, ich muss es so sagen, solange du morgen kannst aufstehen kannst, selbstständig kannst aufstehen, das ist Lebensqualität.
Der Alltag der Betroffenen von MS hat viele Schwierigkeiten. Und genau diese Hürde hat die MS-Gruppe Graubünden an ihrem Stand an dem Welt-MS-Tag probiert aufzuzeigen.
Ja, und für die MS-Gruppe Graubünden ist es zentral, dass keine und keiner von den Betroffenen sich allein fühlt. Für jeden MS-Patient, jede Patientin in der Schweiz gibt es Hilfe und Beratungen. Die finden Sie auf der Webseite von der Schweizer Multiple Sklerose Gesellschaft. In Arosa, dort ist vom Glanz vom ehemaligen 5-Sterne-Hotel Arosa Kulm nicht mehr viel rum. Das Hotel ähnelt eher einem Flickenteppich und ist in einem schlechten Zustand. Die neuen Eigentümer vom Hotel Arosa Kulm wollen jetzt mit einem neuen Konzept am Hotel ein neues Leben geben. Nicht nur von draussen. Carina Melcher berichtet.
Das 5-Sterne-Hotel Arosa Kulm hat eine lange Geschichte. Eröffnet wurde es 1882. Seitdem ist im Hotel mal angebaut, mal erweitert, mal umfunktioniert und mal vergrößert worden. Das letzte Aufrüsten ist allerdings ein Weile her, wie der heutige Mitbesitzer vom Kulm, der Urs Wietlisbach, sagt. Er hat das Hotel zusammen mit seiner Frau Simon Wietlisbach vor 2 Jahren übernommen.
So in den letzten 20, 30 Jahren ist wenig gelaufen. Das spürt man jetzt am Hotel. Es hat auch immer wieder so ein bisschen Anbauten gegeben über die Jahre hinweg. Es ist heute ein Gemischtwarenladen heute und leider Gottes wirklich in einem recht schlechten Zustand.
Aus dem Gemischtwarenladen will das Besitzer-Ehepaar eine einheitliche Anlage machen. Mit einem Grossprojekt soll das Hotel moderner werden, aber ohne dass es seinen Traditionscharakter verliert.
Wir nehmen eigentlich all das, das was so zusammengewürfelt ist, nehmen wir wieder auseinander. Wir lassen aber den Hauptbau stehen. Ergänzen mit einem Erweiterungsbau auf der gleichen Linie, schön so geschwungen. Und auch was dann unten am Hotel ist, ist auch geschwungen in die Höhenlinien hineingelegt. Die weiteren Wohnungen bewirtschaftet, wie eine zweite Wohnung, die wir da reinbauen.
Alles in allem sind über 600 Betten geplant. In Hotelzimmer, Suiten, bewirtschaftete Wohnungen und Zweitwohnungen. Und das Hotel soll nach dem Umbau 10 Monate im Jahr offen haben. Bis jetzt war es nur während der Wintersaison geöffnet gewesen. Damit der Hotelbetrieb aber auch in der Nebensaison funktioniert, wenn in Arosa deutlich weniger los ist als im Winter, haben die Besitzer ein neues Konzept geplant, wie Simon Wietlisbach sagt.
Verschiedene eben Themenwochen, wie es kann Yoga-Wochen sein, Meditationswochen, Bike-Wochen, Ernährungskurswochen oder tolle Wochenendanlässe, Weekend-Workshops. Und ich denke, einfach Arosa hat so viel zu bieten und das Ganze sollte auch wieder können zum Tragen kommen und sollten die Leute auch wissen, was es da alles gibt.
Mit dem neuen Konzept passen die sich auch den Gästen von der Zukunft an, sagt Simon Wietlisbach. Die wollen die nämlich nicht nur ein 5-Sterne-Menü auf dem Tisch, sondern das Ziel sollte sein,
dass man zurückkommt von der Ferien und man kann sagen, es ist Körper, Geist und Seele genährt und auftankt. Weil die Herausforderungen vom heutigen Alltag werden ja nicht weniger, eher schwieriger. Und ich glaube, umso mehr muss man als Hotelbetrieb dem Ganzen auch Rechnung tragen.
Wenn das neue Arosa Kulm Hotel steht, ist noch nicht klar. Die Baueingabe ist im Juni und mit der Baugenehmigung rechnen der Urs und Simon Wietlisbach dann Ende Jahr.
Ja, und der Umbau vom Hotel Arosa Kulm, der kostet etwa satte 200 Millionen Franken. Finanzieren die Besitzer die Kosten mit dem Verkauf der geplanten Zweitwohnungen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Ja, der Blick auf die Uhr, es ist präzise 2 Minuten ab 5:30. Diese Woche und auch noch am nächsten Montag präsentieren im RSO Infomagazin Befürworter und Gegner ihre Argumente zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 9. Juni. Gestern waren es Befürworter von der Prämienentlastungsinitiative der SP, heute Gegner. Die Initiative verlangt, dass Krankenkassenprämien höchstens 10% vom verfügbaren Einkommen ausmachen dürfen. Der Rest soll der Staat zahlen. Gegen die Initiative kämpft der Bündner SVP-Nationalrat Roman Hug. Im Interview mit mir sagt Roman Hug, das seien Initiativen mit gefährlichen Nebenwirkungen.
Roman Hug, unbestritten ist, dass die Last der Krankenkassenprämie hoch ist. Sie empfehlen trotzdem ein Nein. Ihr Hauptargument seitens vom Nein-Lager ist, dass alles ist zu teuer.
Ja, das ist richtig. Und das ist ja auch das Grundproblem dieser Initiative. Die Initiative tut keine Lösungen bringen, wenn man endlich die Gesamtkosten oben runterbringt, sondern sie will einfach bei der Finanzierung mehr Umverteilung. Und ich glaube, das ist nicht im Interesse der Bündnerinnen und Bündner.
Aktuell gibt ein Schweizer Haushalt im Schnitt etwa 14% vom Einkommen aus für Krankenkassenprämien. Bei der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes im Jahr 1996 ist den Menschen damals versprochen worden, dass Prämien nicht mehr als 8% vom Einkommen ausmachen würden. Sie sind damals noch nicht im eidgenössischen Parlament gewesen. Politik und Gesundheitsbranche hat das Problem seit Jahren jetzt nicht in den Griff gekriegt. Oder anders formuliert, Roman Hug, kann man sagen, ein klassischer Fall von Politikversagen?
Ja, wenn man es Versagen nennen will, dann ist es das. Aber man darf auch die Gesellschaft da nicht außer Acht lassen. Man muss alle in Pflicht nehmen. Man muss auch die unangenehmen Themen anlangen. Man muss über den Leistungskatalog und die Grundversicherung reden. Man muss schauen, dass die Anbieter, die es in dem ganzen Markt gibt, dass man die eben auch in Pflicht nehmen kann. Und darum wäre es jetzt völlig verkehrt, dass man nur über die Finanzierung redet und nicht über die Eindämmung der Gesamtkosten.
Sie haben die Gesamtkosten angesprochen, Stichwort Spitalschliessungen. Ist das nach wie vor immer noch so, dass wenn jetzt beispielsweise ein Regierungsrat sich daran hermachen will oder eine Regierungsrätin zum Spital in der Region schliessen, dass das auch gleich kommt, politischer Knickbruch für die Person?
Ja, das kann ich nicht beurteilen, hat ja noch keiner probiert. Aber es ist... Es kann nicht sein, dass wir Bündnerinnen und Bündner hier jetzt bestraft werden. Ich möchte daran erinnern, bei uns sind die Krankenkassenprämien viel tiefer als zum Beispiel im Kanton Genf. Das hat Gründe. Einerseits schafft bei uns die Politik besser. Wir haben das eher im Griff als andere Kantone. Ich sage nicht, dass wir es total im Griff haben, sondern eher im Griff. Und andererseits tut offenbar unsere Bevölkerung viel vernünftiger mit medizinischen Leistungen umgehen, springt nicht jedes Mal zum Arzt, wenn es vielleicht gewisse eben städtische Bevölkerungen nachher machen. Und darum ist eben aus meiner Sicht die Initiative völlig falsch, weil sie tut nachher zentralisieren, viel mehr zentralisieren als schon heute. Und wir brauchen das Gegenteil, wir brauchen mehr Föderalismus, weil Zentralisierung wird immer teurer.
Stichwort Finanzierung. Handwerklich gesehen wäre es am einfachsten, bei den beiden existierenden Einnahmequellen wie Mehrwertsteuer und Bundessteuer anzusetzen. Jetzt gerade Haushalte ohne Kinder würden viel weniger jetzt von dieser Initiative profitieren. Sie würden dann sogar mit ihrer zusätzlichen Steuer das neue Verbilligungssystem mitfinanzieren. Ergo zahlen am Schluss Haushalte ohne Kinder, vermögende und sparsame Kantone, wie Sie es jetzt auch angesprochen haben, die Inner- und Ostschweizer Kantone, die Zeche.
Ja, mir gefällt es natürlich nicht, wenn man da einzelne Bevölkerungskategorien gegeneinander ausspielt. Aber Sie haben recht, das einfachste Mittel für die Politik ist immer die Erhöhung von irgendwelchen Lohnprozenten oder von der Mehrwertsteuer, die man nachher anheben will. Wir haben das erlebt bei der 13. AV-Rente. Vorher hat man nicht gesagt, wie man es finanzieren will. Nachher ist sie angenommen worden von der Bevölkerung, das gilt zu akzeptieren. Aber jetzt kommt man genau mit diesen zwei Instrumenten. Und das finde ich eben das Perfide in der Politik. Man nimmt den Leuten immer klar und heimlich jeden Tag mehr Geld aus dem Sack, statt dass man ihnen ehrlich sagt, was unter einem Brocken auf ein Jahr raus kosten würde. Und darum habe ich da ein bisschen ein Déjà-vu mit der 13. AV-Rente. Man verspricht viel und sagt nicht, wie man es finanzieren tut.
Die Gegner sagen, dass die steigenden Gesundheitskosten mit mehr Markt- und Eigenverantwortung zu lösen sind, anstatt mit zusätzlichen Subventionen pro Jahr. Herr Nationalrat Roman Hug, was meinen Sie mit mehr Markt?
Es ist ganz einfach. Also die Grundsatzfrage auch bei dieser Initiative ist, wenn wir mehr Umverteilung oder wenn wir weniger Umverteilung. Und in der Vergangenheit ist die Schweiz und auch insbesondere der Kanton eben gross geworden mit weniger Umverteilung zwischen Staat und Bürger. Und wir können schon die Staatsquote per se nachher ständig erhöhen, aber das wird dazu führen, dass niemand mehr gerne investieren tut, dass niemand mehr gerne das Risiko trägt. Und das ist auch ein Konzept, das der Schweiz nicht entsprechen tut.
Die Initiative von der SP lehnen eher ab. Sie sagen aber ja zum Gegenvorschlag von Parlament und Bundesrat. Laut dem Gegenvorschlag zahlt der Bund wie bis jetzt 7,5% von der Grundversicherungskosten als Beitrag in den Topf von der Prämienverbilligung ein. Neu wären aber die Kantone zusätzlich verpflichtet, mehr zu leisten.
Ja, das hat das damalige Parlament entschieden. Ich finde jetzt den Gegenvorschlag nicht extrem gut, aber er wird auch nicht gross schaden. Von dem her kann man hinter dem stehen, der wird nachher direkt in Kraft treten. Aber der Punkt ist eben der, für die Gesundheitsversorgung von der Bevölkerung, von der Schweizer Bevölkerung, sind in erster Linie eben Kantone zuständig. Und dann ist wichtig, dass man nachher Kantone auch Verantwortung nimmt. Und ich möchte gerade unseren Kanton hier auch lobend erwähnen. Wir sind ja einer von diesen Kantonen, der verhältnismäßig vernünftig umgeht mit der gesamten medizinischen Dienstleistung, die man hier anbietet. Und dann kann es natürlich nicht sein, dass man mit einer Zentralisierungsinitiative von der SP nachher die Sparsamen bestrafen tut für das, was die Ausgabefreudigen hier in der Westschweiz oder am Unterland ja, mit verursacht haben.
Ein zentraler Punkt in dieser Initiative ist ja, dass dann mehr Leute von der Prämienverbilligung könnten profitieren. Jetzt Studien von Fachhochschulen zeigen, unter anderem auch ein Beispiel vom Kanton Glarus, dass dort jede vierte Person, die Anspruchskriterien erfüllen tut, wegen der administrativen Hürden und fehlenden Informationen auf die Verbilligung verzichtet, stellt sich da die Frage nach einem Systemwechsel, Herr Nationalrat, sodass die Kantone Prämienverbilligung automatisch auszahlen müssen, wenn die versicherten Personen dann auch die Anspruchskriterien erfüllen tun. Weg von der Hohlschuld her zur Bringschuld, etwas, was sie damit könnten leben?
Ja, nein, grundsätzlich will ja die betreffende Person etwas. Also muss man auch etwas Kleines dafür leisten, damit man das nachher kriegt. Wenn wir natürlich einen Staat aufbauen und aus staatlicher Sicht mit der Bringschuld, ja, dann entspricht das überhaupt nicht mehr dem ursprünglichen Konzept von der Schweiz. Und ganz einfach gesagt, haben wir auch in dem Bereich natürlich viel zu viel Bürokratie. Wir müssen schauen, dass wir da weniger umverteilen tun, dass wir eben Gesamtkosten oben runterbringen. Alles andere wird nicht zum Erfolg führen.
Der Nationalrat Roman Hug, Prämienentlastungsinitiative der SP, kommt beim Stimmvolk an. Laut einer Umfrage Anfang Mai mit 56% Ja-Anteil. Der Wert ist vergleichbar zu der Ausgangslage bei der 13. AV-Rente im letzten Herbst. Besonders hoch ist die Zustimmung bei den Frauen, bei den Tieflöhnern und in der Romandie und auch in Teilen von der SVP-Basis. Nehmen Sie da Ihr Klientel nicht ganz mit?
Ja, das behaupten Sie jetzt einfach so, dass das so wäre in unserer Basis. Ich glaube einfach, die Initiative, sie verspricht sehr viel. Sie hat aber überhaupt keine Antwort auf die Frage, wie tun wir es denn konkret finanzieren. Und ich glaube schon, dass Bündnerinnen und Bündner sich das sehr gut überlegen. Man hat ihnen vor der 13. AV-Rente sehr viel versprochen. Und jetzt merken die Leute, Mitte zusammen mit linker Seite hat sich verbündet und greift ihnen jetzt voll ins Portemonnaie über Mehrwertsteuererhöhungen und über mehr Lohnabgabeprozent. Etwas Unsoziales gibt es ja eigentlich gar nicht.
Sagt der Bündner SVP-Nationalrat Roman Hug, er ist gegen die Prämienentlastungsinitiative der SP. Morgen dann um die gleiche Zeit hier im RSO-Infomagazin befassen wir uns mit der Vorlage zum neuen Stromgesetz. Zu Gast ist der Befürworter von dem neuen Gesetz, der Bündner Nationalrat von der Mitte, der Martin Candines. In 18 Minuten ist es 6 und damit ist es das gewesen, Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am 30. Mai. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen am Freitag, wie gewohnt, ab 4:15 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören der Martin de Blases. Einen guten Abend, Docken.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.